Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und dazu begrüßt sie Maike Albart. Drei Bücher über das Anderssein stehen heute bei uns im Mittelpunkt in ganz unterschiedlichen Systemen, Wirklichkeitszusammenhängen und Weltgegenden. Sie spielen in Irland, Norwegen und Kasachstan und jedes hat eine ganz eigene Tonlage. Ein kleines kasachisches Dorf ist einer der Schauplätze des Debüts von Arthur Weigand, der sich abwechselnd essayistisch und romanhaft seiner Herkunft nähert. Sein Blick auf den Sowjetmenschen beschäftigt uns gleich. Der Norweger Tarjei Vessos erzählt vom Einbruch des Bedrohlichen auf einer Insel. Und die Irin Claire Keegan taucht ein in den seelischen Zustand eines Mädchens, das wegen der Schwangerschaft seiner Mutter zu einer fremden Familie gebracht wird, was den Blick auf die eigene Herkunft verändert. Mit dieser zart gewobenen Erzählung »Das neue Licht« fangen wir an. Claire Keegan ist Jahrgang 1968 und ihre Prosa wird in der englischsprachigen Welt immer wieder gefeiert. Christoph Formweg erklärt uns, woran das liegt.
Es sind die leisen Töne, die an dieser Anfang der 1980er Jahre in Irland spielenden Erzählung faszinieren. Wegen der Schwangerschaft ihrer überlasteten Mutter wird ein namenloses Mädchen in den Sommerferien zu entfernten Verwandten gegeben. Seine Beobachtungen und Fantasien entwickeln eine ganz eigene poetische Note. Da streicht eine Brise flüsternd über den Eimerrand, oder das Mädchen hat den Eindruck, im Hinterkopf seines Pflegevaters dehne sich ein großes Stück Sorge. Der Weg zurück nach Hause ist für Wochen versperrt, deshalb ist das Mädchen hellwach.
Ich stecke in einer Zwickmühle, wo ich weder die sein kann, die ich immer bin, noch zu der werden kann, die ich sein könnte.
Claire Keegan wählt das Präsens, um das Geschehen ganz nah an die Leserinnen und Leser heranzurücken. Das Kind erlebt die Fremde als fundamentale Herausforderung, als Abschiebung. Denn seine Mutter hat gesagt, Edna und John Kinsella, die kinderlosen Verwandten, könnten es so lange da behalten, wie sie wollten. Hat der Vater beim Abschied deshalb gesagt, John könne das Kind ruhig auf dem Hof mitarbeiten lassen? Und warum die Warnung, es würde ihnen die Haare vom Kopf fressen? Doch aus der Angst wird ein Staunen, als Edna das Mädchen zum ersten Mal badet.
Sie seift mit einem Waschlappen meinen ganzen Körper ein. Ihre Hände sind wie die meiner Mutter. Aber sie haben noch etwas anderes an sich. Etwas, das ich noch nie zuvor empfunden habe und wofür ich keinen Namen weiß. Mir fallen einfach keine Wörter ein. Aber das hier ist ein neuer Ort und ich brauche neue Wörter.
Dennoch ist das Mädchen überfordert.
Ich wache an diesem neuen Ort mit dem alten Gefühl von Hitze und Kälte auf.
Das Kind hat ins Bett gemacht. Doch niemand schimpft es aus. Niemand macht sich lustig. Edna gibt sich selbst die Schuld. Warum habe sie das Mädchen nur auf so alten Matratzen schlafen lassen, die andauernd weinten? Die ungewohnte metaphorische Sprache erleichtert das Kind. Edna baut sein Selbstbewusstsein gezielt auf, durch Nachfragen, was es bedrücke, durch kleine Vertrauensbeweise, durch Lob. Es darf sogar Verantwortung übernehmen.
Und so vergehen die Tage. Dauernd warte ich darauf, dass etwas passiert, dass die Leichtigkeit, die ich verspüre, endet. Dass ich in einem nassen Bett aufwache, etwas falsch mache, mir einen richtig groben Schnitzer leiste, etwas zerbreche. Aber jeder Tag ist fast so wie der vorhergehende. Wir wachen auf, wenn frühmorgens die Sonne hereinscheint. Und zum Frühstück gibt es Eier in dieser oder jener Form, Toast und Orangenmarmelade. Dann setzt Kinsella seine Mütze auf und geht hinaus auf den Hof. Mrs. Kinsella und ich zählen die Arbeiten auf, die erledigt werden müssen, und erledigen sie.
Die wachsende Zuneigung wird in der Erzählung »Das dritte Licht« in kleinsten alltäglichen Nuancen gespiegelt. Dramatik kommt von außen in den Plot hinein, durch eine Totenwache im Dorf. Das sei nichts für kleine Mädchen, meint eine Nachbarin, und nimmt das Kind mit zur eigenen Familie. Durch die intrigante Frau erfährt das Mädchen, dass es tagelang die Kleider eines Toten getragen habe. Denn der Sohn der Kinsellas sei dem Haushund hinterher und in der Jauchegrube ertrunken. Ist es das Ende des Idylls? Am Abend nimmt John das Mädchen mit an den Strand der irischen Ostküste.
Kinsella nimmt meine Hand in seine. Sobald er sie nimmt, merke ich, dass mein Vater kein einziges Mal meine Hand gehalten hat. und ein Teil von mir will, dass Kinsella mich loslässt, damit dieses Gefühl vergeht. Es ist ein hartes Gefühl. Aber als wir weitergehen, beruhige ich mich und lasse den Unterschied zwischen meinem Leben zu Hause und dem, das ich hier führe, auf sich beruhen.
Als nach den Sommerferien die Schule beginnt, muss das Mädchen zurück zur eigenen Familie. Die anrührende, von Hans-Christian Oeser mit viel Sinn für die metaphorischen Subtilitäten übersetzte Erzählung »Das dritte Licht« beschreibt eine einschneidende kindliche Erfahrung. Die Erfahrung, wie stark Emotionen je nach Familie changieren können. Die Liebe der Kinsellas zum verlorenen Sohn ist in den Sommermonaten auf das Mädchen übertragen worden. Seine Gefühle sind stark, aber nie eindeutig beschrieben. Und genau diese schillernden Ambivalenzen machen Claire Keegans Erzählung so eindrucksvoll. Unterschwellig ist immer die Frage präsent, wann das Verhalten der Erwachsenen missbräuchlich wird. Bis zur finalen Zerreißprobe.
Christoph Formweg über Claire Keegan, Das dritte Licht. Aus dem Englischen von Hans-Christian Oeser, Steidl, 104 Seiten für 20 Euro. Der Berliner Verleger Sebastian Gugolz hat ein großes Gespür für Wiederentdeckungen aus dem Norden Europas. Und dies gilt auch im Fall von Tarjei Vessos, einem Norweger, der 1897 geboren wurde und von dem in den herrlichen Übersetzungen von Hinrich Schmidt-Henkel schon 2 Bücher erschienen sind. Jetzt gibt es wieder einen in seinem besonderen, spröden Ton erzählten Roman von ihm zu entdecken, über die Dynamik einer Hetzjagd auf einer Insel, ausgelöst durch einen Unschuldigen. Bettina Baltschew stellt uns Der Keim vor.
Es ist eine kleine, beschauliche Insel irgendwo in Norwegen, auf der Andreas West auf Heilung hofft. Nach einer Explosion in der Fabrik, in der er gearbeitet hatte, wird er von schrecklichen Bildern verfolgt und glaubt, in dieser Abgeschiedenheit seinen Frieden finden zu können. Das Leben richtet sich hier noch ganz nach den Gesetzen der Natur. Die Bauernhöfe, Obstgärten und Schweineställe der wenigen Bewohner sind umgeben von Wald und Wasser. Nach der Ernte herrscht sonntägliche Ruhe, die Andreas West gleich bei seiner Ankunft umfängt.
Er stand allein auf dem Anleger. Niemand erwartete ihn, niemand holte ihn ab. Er schien noch nie hier gewesen zu sein, sich aber hierher gesehnt zu haben. Er schaute sich neugierig um, durstig auf alles, was er sah, das Wachsen und Reifen überall, das die Luft schwer von Kräuterduft machte, die außerdem noch Seeluft war.
Tarjei Vessos beschreibt diesen Andreas West in seinem schmalen, aufrüttelnden Roman aus dem Jahr 1940 als ein traumatisiertes Individuum, das auf der Insel auf eine Gemeinschaft trifft, die dem Fremden neugierig und offen begegnet. Einige Vertreter dieser Gemeinschaft werden uns näher vorgestellt. Das sind die beiden Arbeiter Haug und Dahl, die sich beim Bier dem Müßiggang hingeben. Da ist die verwirrte Kari Ness, die wie ein Geist umherstreift und mehr sieht als alle anderen. Und da ist Inga, die Tochter des wohlhabenden Bauern Karl Lee. Sie ist gleich fasziniert von der Schönheit des fremden Mannes. Freundlich bittet sie ihn, mit ihr nach versteckten Pflanzen zu suchen, nicht ahnend, in welche Gefahr sie sich begibt.
Dunkle, unkenntliche Dinge rasten durch seinen Kopf. Und dann glitzerte immer wieder eine Art weißer Blitz auf und zeigte ihm, was er zu tun und zu sagen hatte. Keine Sekunde brauchte er zu zweifeln, und mitten darin rasten die Dinge wie ein dunkler Strom durch Untiefen und Klüfte. Übermächtig stark. Das junge Mädchen war dem Untergang geweiht.
Der Mord an Inga löst eine Treibjagd nach dem Täter aus, an dem sich alle Inselbewohner beteiligen. Bald ist der Fremde eingekesselt und wird in einem Ausbruch kollektiver Wut ebenfalls erschlagen. Hier ist es auch und vor allem die von Hinrich Schmidt-Henkel exzellent übertragene Sprache, die einen erschüttert und zugleich mitreißt. Die kurzen Sätze und starken Bilder entfalten ihre Wirkung sofort.
Kein Raum zum Atmen unter dieser erstickenden Wand. In dieser Luft, schwanger vom Duft tausender reifender Äpfel. Es half nichts. Der Klumpen um den Erschlagenen löste sich auf und wurde zu jämmerlichen Einzelteilen. Er war nicht bei Verstand, dann sieht manches anders aus.
Zwei Tote sind also zu beklagen und die Gemeinschaft muss sich nun dazu verhalten, muss einerseits trauern und sich zugleich fragen, was ihr Anteil an diesem Gewaltausbruch ist. Man versammelt sich in Karlis Scheune, um die Ereignisse zu überdenken. Still und in sich gekehrt sitzen die Inselbewohner zwischen den Schweinen des Bauern, der gerade seine Tochter verloren hat und doch den Mord an dem Fremden verurteilt.
Viele schauten nicht einmal auf. Es arbeitete zu schwer in ihnen. Heute am Vormittag war die Tobsucht von Mann zu Mann übergesprungen. Hinterher, jetzt, in der Geborgenheit der Scheune, wanderten Reuegefühle und Selbstbefragung ebenso vom einen zum anderen. Etwas, das man weder sah noch hörte, das aber die Knochen im Leibe so schwach werden ließ, wie man es noch nie erlebt hatte.
1940, als Tarjei Vesaas seinen Roman verfasst hat, war Norwegen gerade von den Nationalsozialisten besetzt worden. Der Schriftsteller war sicher kein Hellseher, findet aber mit seinem Roman eine sehr poetische und weise Antwort auf die Frage, wie eine schuldig gewordene Gemeinschaft überhaupt weitermachen kann. Der Keim, der diesem Roman seinen Titel gibt, kann dabei beides sein. Der Keim des Bösen, aber auch der Keim der Versöhnung. Wobei Tarjei Vesaas wohl eher auf Zweiteres setzt, denn er lässt seine Geschichte hoffnungsvoll enden. Nach einer reuevollen Nacht in der Scheune bricht ein neuer Tag an und die Menschen kehren erleichtert und mit klarem Blick zu ihrem Alltag zurück. Auch wenn einem die gewalttätige Vergangenheit und Gegenwart in Europa und der Welt etwas anderes suggeriert, nach der Lektüre von Tarjei Vesaas feinem, klugen Roman möchte man allzu gern wieder daran glauben, dass der Mensch zur Einsicht fähig ist.
Meint Bettina Baltscheff über Tarjei Vesaas' Der Keim, aus dem Norwegischen übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel, Gogols 240 Seiten, 24 Euro. Und von der norwegischen Einsamkeit auf der Insel katapultieren wir uns jetzt in die Weite der kasachischen Steppe. Uspenka, so heißt ein kleines Dorf in Kasachstan, wo Arthur Weigand 1994 geboren wurde. Es ist einer der Schauplätze seines Debüts »Die Verräter«, das heute erscheint. Arthur Weigand hat mich im Studio besucht und ich wollte wissen, wer denn diese Verräter sind.
Das ist eine gute Frage, wer die Verräter sind. Im eigentlichen Sinne sind die Verräter diejenigen, die dieses Dorf verlassen haben, weil sie diese alte Heimat, diese sowjetische, diese Steppe, in dem das Dorf sich befindet, zurückgelassen haben und nach Deutschland gefahren sind und in Deutschland dieses neue Leben angefangen haben und gleichzeitig dieses alte Leben nicht loslässt und irgendwo auch diese russische Welt, die ebenfalls auch in Kasachstan vorherrschend war, mitgenommen haben. Aber es ist auch ein doppeltes Spiel, weil die Menschen in Kasachstan, ihre Verwandten, die sie zurückgelassen haben, sehen auch oftmals diese Menschen in Deutschland, die weggegangen sind, auch als Verräter. Und in Deutschland wiederum, mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, ist es dann so geschehen, dass sehr oft russlanddeutsche oder andere postsowjetische und russischsprachige Menschen dann auch wiederum als Verräter betrachtet werden gegenüber den westlichen Werten, weil ja, russische Sprache, viele von ihnen sind auch teilweise auch sehr anhängig an die alte Welt, trauern ihr in irgendeiner Art und Weise auch noch nach.
Können Sie mir dieses Uspenka beschreiben? Sie haben ja viele Szenen, in denen auch die Seele dieses Dorfes so ein bisschen vermittelt wird. Was ist das für ein Ort?
Es ist wirklich ein Ort, der auch irgendwo meiner eigenen Seele entspringt. Es ist ein Ort meiner eigenen Erinnerung. Es ist ein Plandorf. Der Ort wurde 1911 gegründet von deportierten Ukrainern. Das habe ich von einem Historiker aus diesem Dorf tatsächlich erfahren, was mich sehr stark an die heutige Zeit wiederum erinnert hat, weil es in der Ukraine wiederum auch Deportierte gibt, die nach Russland verschleppt werden. Und dieses Dorf, es ist planometrisch aufgebaut. Die Straßen verlaufen parallel zueinander. Die Höfe sehen fast gleich aus. Und es sind Selbsternährer. Und gleichzeitig, das ist das Spannende an diesem Ort, spiegelt die aus meiner Perspektive zumindest auch irgendwo die sowjetische Gesellschaft wieder, dieses sowjetische Leben, das es damals gab, mit im Zentrum der Stadt, des Ortes, des Dorfes, ein Obelisk, wo die Pioniere am Tag des Sieges marschieren und ihre Feiern abhalten.
Können Sie mir dieses Sowjetische noch so ein bisschen genauer umreißen? Was ist davon auch übrig geblieben bei denjenigen, die weggegangen sind? Denn das ist ja ein Milieu, das Sie auch durchdringen, und zwar sowohl
erzählerisch als auch so ein bisschen essayistisch. Mhm.
Wir gehen immer davon aus, dass es meistens Russlanddeutsche oder Kontingentgeflüchtete sind, also Russlanddeutsche Menschen, die von der Zarin Katharina der Großen damals in die Wolga-Republik, die dadurch entstanden ist, gerufen wurde. Und dann wurden sie während der stalinistischen Diktatur nach Kasachstan oder Sibirien deportiert. Das Faszinierende daran ist, dass dieses Milieu nicht nur Russlanddeutsch oder Kontingentgeflüchtet, also jüdisch ist, sondern auch angeheiratet ist. Das bedeutet, es sind noch andere Nationalitäten, andere Kulturen damit verwoben, also ukrainische, belarussische, georgische, tadschikische, vielleicht auch sogar kasachische Kulturkreise. Dadurch entstand eine Melange, zumindest aus meiner Perspektive, weil das immer sehr streitbar ist. Es gibt natürlich Russlanddeutsche, die in russlanddeutschen Dörfern aufgewachsen sind. Dann gibt es wiederum, wie Usbjernka, ein Dorf, das sozusagen den Homo Sovieticus erschaffen hat, den sowjetischen Menschen.
Dieser sowjetische Mensch ist ein großes Thema in Ihrem Roman, der eben auch dieses Essayistische gleichzeitig hat. Mir fällt es gar nicht so leicht, eine Genrebezeichnung dafür zu finden. Ich weiß nicht, welche Sie wählen.
Es war für mich ebenfalls sehr, sehr, sehr schwierig, eine exakte Genrebezeichnung zu verfassen. Ich glaube, ich koppel sehr, sehr stark diesen Roman mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, weil dort die Grenzen wiederum aufgebrochen wurden zwischen Identität und Nationalität. Und sehr viele Menschen fragen sich mit diesem Krieg, wohin geht es, wer bin ich, auf welcher Seite stehe ich, was bedeutet das eigentlich für uns und unsere Familien? Viele haben Verwandte in der Ukraine, viele haben Verwandte in Russland, wiederum in Kasachstan. Und diese Vermischung dieser verschiedenen Identitäten macht sich irgendwie auch in meinem Roman deutlich, aus einem einfachen Grund, weil ich, als ich angefangen habe zu schreiben, irgendwie nicht mehr weiter konnte. Ich konnte nicht weiter romanhaft schreiben. Manchmal musste ich auch dieses Essayistische einbringen, um diese Frontlinie, diese Nulllinie, die sich in den Köpfen verfestigt, zu durchbrechen.
Genau diesen Abstand, den mussten Sie manchmal herstellen. Ich erinnere mich an eine Situation, als der Ich-Erzähler, also Ihr alter Ego, bei einer Familie ist, die er von früher kennt, noch aus der Kindheit, und dort begegnet ihm Putinismus. Was bedeutet das für ihn und wie geht er damit um?
Sagen wir es mal so, der Ich-Erzähler versucht, diesen Putinismus zu konfrontieren, ihn herauszufordern, sieht sich aber gleichzeitig einer Unmacht entgegenstehen, weil das Problem ist einfach, wir haben massenweise Propaganda, die sich über soziale Medien, über Bücher und über Filme durchsetzt, und die Problematik dahinter ist, dass der Ich-Erzähler einfach machtlos ist gegenüber diesen Personen, weil am Endeffekt es ist ein radikaler Zweifel, die diese Putinisten haben an allem, was westlich ist, an allem, was ganz, ganz, ganz tief sogar vielleicht die Wahrheit sein könnte, aber irgendwie ihre eigene Existenz anzweifelt, ihren eigenen Glauben an diese Vergangenheit, an das Russische, an das Sowjetische, an diese russische Welt, in der alles noch gut schien. Und meistens ist es fast ein Gefühl, was ich jetzt auch in letzter Zeit mitbekommen habe, dass es sehr, sehr stark gekoppelt ist an der Jugend, weil die meisten Menschen, die hier sind, haben den Zusammenbruch der Sowjetunion in ihrer Jugend erlebt. Und durch diese Jugend, die Kopplung der Jugend an die Geschichte und an den Putinismus und an die Vergangenheit, und der Putinismus appelliert ja sehr, sehr stark an die Vergangenheit. Schauen wir uns einfach mal Wolgograd an, das zum Jahrestag der Schlacht von Stalingrad wieder zurück in Stalingrad umbenannt wurde, die Stalinbüsten wieder aufgestellt werden. Das ist ja genau das, wo dieses ganz tief Appellierende an den Kern der Vergangenheit und an der Jugend. Und damit sehe ich mich im Endeffekt konfrontiert.
Haben Sie denn auch eine Hoffnung, dass aus dieser Jugend heraus irgendeine Gegenbewegung entstehen könnte? Wie ist da Ihre Prognose? Sie haben ja auch noch Familie dort.
Bezüglich auf Russland habe ich leider sehr, sehr wenig Hoffnung. Es ist alles sehr, sehr stark durchsetzt durch pro-russische, anti-westliche Bewegungen. Wir müssen uns halt einfach dieses Russland vorstellen, diese Welt vorstellen, die halt schon seit der russischen Revolution, seit der Roten Revolution propagandisiert ist. Und das heißt, es gab vielleicht nur einen ganz, ganz kleinen Zwischenstopp, in dem es vielleicht eine demokratische Tendenz gab. Und dann fing die Propaganda wieder an. Ich kann höchstens die guten Aussichten in Deutschland prognostizieren. Und das ist meine Hoffnung, die Hoffnung, die sich in meinem Buch auch breit macht, dass die Menschen aus meiner Diaspora, wenn sie es lesen, dass sie auch sich anfangen zu hinterfragen, wer bin ich eigentlich? Bin ich wirklich jetzt ein Russe? Welche Leidensgeschichte steckt eigentlich in meiner Familie? Wurde bei uns deportiert? Gab es bei uns Gulag-Erfahrungen? Und dann hoffe ich, dass es in Deutschland, in dieser russischen Welt, einen Umbruch im Denken gibt, indem wir uns sagen, wir sind ja auch eigentlich Opfer dieser gewaltvollen Erfahrung gewesen, die aus Moskau hinab in die Steppe diktiert wurde.
Und dieses Hoffnungsvolle kann man auch nachlesen in dem Roman von Arthur Weigand, Die Verräter. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio.
Danke Ihnen.
22 Euro kostet das Buch von Arthur Weigand. Es liegt vor bei Hansa Berlin. Noch eine Nachricht aus dem Literaturbetrieb. Der langjährige Leiter und Erfinder des Berliner Literaturfestivals Ulrich Schreiber tritt zurück, wie heute Mittag bekannt wurde. Nach den Nachrichten in Forschung aktuell geht es heute um die Dürre in Südeuropa. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.